Hallo und herzlich willkommen zu Kulturwandle dich, dem Podcast über kulturellen Wandel und wie er gelingen kann. Wir sind in Staffel 2 und es geht diesmal wieder um Female Leadership. Mein Name ist Markus Schaper und ich habe heute einen ganz, ganz tollen Gast bei mir, eine sehr gefragte Keynote-Speakerin. Es ist die Anna Kopp. Hallo Anna, ich grüße dich.
Hallo Markus, wie geht's dir?
Ja, mir geht's ganz hervorragend. Wie geht's dir? Wo treffen wir dich gerade an?
Working from home, tatsächlich. Und es ist Happy Friday, was mich sehr freut, weil ich glaube, ich mache heute ein bisschen einen kürzeren Tag, aber zuerst mit dir sprechen. So kann der Tag gut anfangen.
Sehr, sehr schön und vielen Dank, dass du Zeit hattest. Das ist ganz toll. Wir werden heute ganz viel über die Softwareindustrie sprechen, aber natürlich da insbesondere darüber, was für eine Rolle nehmen Frauen ein in der Führung, aber auch grundsätzlich. Und wir werden natürlich auch ein bisschen in dein Leben hineinschauen und ich freue mich schon total drauf.
Ich auch.
Ganz kurz zu Anna. Anna ist Schwedin und hat ein Studium in Stockholm absolviert, aber es war ein internationales Studium, sodass sie anschließend in Deutschland geblieben ist. Sie war immer im Softwarevertrieb bei ganz vielen Firmen, Silicon Graphics, Sun, Interwoven, Core Media, aber vor allem die letzten 19 Jahre bei Microsoft. Sie ist eine sehr gefragte Keynote-Speakerin, habe ich eben schon erwähnt, und eine Kämpferin Women at Microsoft. Das ist natürlich sehr, sehr spannend und insofern werden wir uns da auch gleich intensiver drum kümmern. So, aber zum Warm-up haben wir immer eine kleine Rubrik, die heißt 3 Fragen zum Warmwerden. Bist du bereit?
Ich bin bereit. Schieß los.
Ja, gerne. An wie vielen Tagen hast du letzte Woche über das Thema Female Leadership gesprochen?
Jeden Tag, glaube es oder nicht, ja. Und es hat einen Grund, weil heute Aufnahmetag ist 3.3. und nächste Woche ist International Women's Day.
Ah.
Und ich bin voll in der Planung für meine Keynotes, meine Panels, bin mehrmals gebucht, also nächste Woche komplett weg, nur zu dem Thema. Und deswegen gerade jetzt ist es top of mind for sure.
Ja. Was wird deine Key Message sein zu dem Thema?
Ich habe 2 Pitches. Eins ist eher so die technologische, wenn man über Microsoft spricht, digitale Transformation, da spreche ich über digitale Optimismus. Und die andere, was ich, glaube, 3-mal gebe, ist ein Workshop, den nenne ich Like a Boss with Anna Kopp. Das ist so ein Hands-on, wirklich so mit Tipps und Tricks, was man morgen schon anfangen kann über Female Leadership. Deswegen passt das ganz gut, gerade diese Woche, ja.
Das ist super.
Dass wir sprechen, ja, erklär das. Ich lasse ein bisschen einfließen, wenn wir das jetzt dann sprechen, worum es da geht.
Ja, ganz hervorragend. Frage Nummer 2. Worüber konntest du letzte Woche herzlich lachen?
Über mich selber.
Das ist immer gut. Erzähl mal.
Ich bin echt ein Dussel zum Teil und es ist halt, ich habe einige Sachen, die mich da ich kann bis zum Tränen lachen und vor allem, wenn ich selber Scheiße baue oder so. Ich finde mich einfach selber unheimlich lustig. Mein Mann manchmal weniger und manchmal mache ich so kleine, kleine Pranks, nennt man das. Und ja, also ich finde immer irgendwas zum Lachen jeden Tag.
Magst du uns mal so einen Prank teilen? Magst du uns mal so einen Prank teilen? Was hast du da gemacht? Oder irgendwas, wo du schusselig warst und aber hinterher herzlich drüber lachen konntest?
Ah, schusselig. Also alles, was dann halt so aus der Tür ohne Schlüssel und irgendwie versuchen loszufahren, wo der Kabel noch dran hängt und Sachen fallen lassen. Ne? Vergessen. Okay. Also so die Schusseligkeiten, so wo ich nicht schusselig bin, ist in der Küche. Also ich kann wirklich sehr gut kochen und da läuft es meistens erst schusselig, wenn ich danach so beim Aufräumen nicht so wirklich.
Okay, also lass die anderen nicht aus der Küche, sonst wird's gefährlich.
Ja, genau. Vor allem mit Messer. Das kann ich so mal. Also das ist ein gutes Beispiel. So, die ganze Familie scherzt immer so, du hast sie doch nicht dann halt ein Messer in der Hand gelassen. Weil ich schneide mich ja wirklich ständig und zum Teil wirklich so heftig, dass es überall blutet. Und dann versuche ich es zu verstecken, weil ich denke mir, oh, jetzt habe ich schon wieder mit dem Messer. Habe ich mir geschnitten. Und so, hast du dich geschnitten? Nee. Und versucht dann geheim am Pflaster irgendwie drauf zu tun. Aber es passiert sehr oft und das ist halt so, lass die anderen nicht in der Nähe von den Messern. Also das ist eine gefährliche Sache.
Sehr schön. Also das heißt, da gibt es eine ganz klare Aufgabenteilung auch bei euch in der Küche. Die anderen schneiden und du kochst.
Ja, genau.
Sehr gut, sehr gut. Das ist auch sicherer.
Besser so, für alle.
Genau. 3. Frage. Wen wünschst du dir zu dieser Folge in den Zuhörerinnenkreis?
Es ist vor allem eine Gruppe, und zwar hoffe ich, dass ich so junge Frauen, die gerade so nach vorne schauen, wirklich so sehr viel mitgeben kann, wie man das macht, wie ich angefangen habe. Weil als ich so 20 Jahre alt war und meine Karriere angefangen habe, es gab keine TED-Talks, es gab kein Internet, es gab kein YouTube, es gab keine Podcasts. Und ich finde es so wertvoll, einfach so diese Gespräche zu haben, wie wir das jetzt haben. Mhm. Und dass dann junge Menschen das annehmen können und vielleicht so irgendwas für sich dann integrieren. Mhm. Weil ich hatte diese Hilfe nicht. Ich musste alles selber sehr mühsam erarbeiten. Und deswegen schön, wenn man das teilen kann.
Ich hoffe, dass ihr alle dabei seid. Herzlich willkommen ganz speziell nochmal an die jungen Zuhörerinnen. Genau. Sehr schön. Und jetzt noch ganz kurz eine tiefenpsychologische Schublade. Ich werde dir jetzt jeweils zwei Begriffe nennen und ich würde dich bitten, einfach aus dem Lameng heraus mir kurz zu sagen, was du präferierst. Okay?
Okay.
Als Warmgetränk, Tee oder Kaffee?
Du fängst schon schwer an, das ist ja der Hammer. Morgens als allererstes Kaffee, bevor ich überhaupt was mache. Aber ich habe eine sehr große Teesammlung mit so Kräutertees und Heiltees. Ich bin so ein bisschen Kräuterhexe daheim, das ist mein Hobby, deswegen nachmittags dann halt das andere.
Ah, okay, verstehe. Übers Wochenende, lieber ans Meer oder in die Berge?
Im Wald, Entschuldigung.
Im Wald?
Ich mache es dir schwer.
Ja,
im Wald,
ja.
Berge gerne. Mit dem Motorrad im Sommer, aber im Winter im Wald.
Okay, verstehe. Als Haustier, lieber Katze oder Hund?
Ich habe eine Schlange.
Ja, ist klar. Also das hätte ich mir jetzt auch denken können.
Ja, aber die muss man nur einmal im Monat füttern. Mexikanische Königsnatter habe ich.
Die sind auch nicht wirklich kompatibel mit Hunden und Katzen, oder?
Nee, nicht wirklich. Die brauchen ja jeden Tag Essen und meckern, wenn die nichts kriegen und so. Und man kann auch mit einer Schlange kuscheln, von daher okay. Kann ich empfehlen.
Okay, gut, gut. Gute Tipps hier. Und machen wir mal weiter. Musik, lieber Vinyl oder Streaming?
Streaming.
Ja, ist ja fast klar, oder? mit dem Hintergrund.
Ja.
Und in der Zukunft leben, lieber in der Stadt oder auf dem Land?
Land. Oh, Land. Oh, Land.
Und mit Wald?
Mit Wald. In Schweden.
In Schweden, okay, alles gut. Okay, also die Zukunftspläne sind schon mal klar, wo es dann irgendwann mal hingeht. Aber sprechen wir doch mal ein bisschen zu dir. Ich fand das total spannend, dass du im Grunde ja von Anfang an nach deinem Studium in die Softwarebranche gegangen bist. Und in der Tat, wie du ja selber auch sagst, damals gab es kaum Tipps dieser Art. Und ich glaube, es gab auch gar nicht so viele Frauen in dieser Branche. Erzähl doch mal ein bisschen, wie sich das angefühlt hat, als du dann so in deinen ersten Jobs gewesen bist als Frau.
Tatsächlich hatte ich das Glück damals bei Silicon Graphics. Es ist auch ein bisschen lustig, wie ich das bekommen habe. Ich kam nach Deutschland und über eine Zeitarbeitfirma, also zuerst irgendeinen Job genommen, als Studienabgänger im Hotel. Und so nach ein knappes Jahr, jetzt muss ich was aus meinem Leben machen. Und bin zur Zeitarbeitfirma gegangen. Das war damals so das Recruiting und Hiring Tool. Weil da konnte man Leute ausprobieren. Und wenn es nicht geklappt hat, hat man einfach so nach einem neuen gefragt. Mhm. Und dann haben die mich für ein Gespräch bei irgendeiner so eine Silikonfirma. Ich so, ja, das ist so Duschen, oder? So, das, was man in der Nähe hat. Und ich hatte ja nicht die Möglichkeit, im Internet mich zu erkundigen. Ich konnte ja nicht nachlesen über die Firma. Mhm. Also außer Telefonbuch hat man ja nicht wirklich was gehabt, ja. Das kann man sich kaum vorstellen, aber so war es. Und nachher bin ich dahin und gedacht, das ist irgendwie so ein Handwerker oder irgendwie, die stellen so Silikonen für Duschen her. Aber das war Silicon Graphics. Ja, und so bin ich dann in der IT-Branche reingekommen. Tatsächlich waren wir aufgrund der Aufgabe, das war so Inside Sales, Telemarketing, Telesales. Mhm. Betreuung am Telefon war mein erster Job da. Und wir waren mehr Frauen als Männer in dem Team.
Aber auch noch ganz tradierte Rollenbilder, ne? Also da haben wir gesagt, okay, zum Sprechen brauchen wir eine Frau.
Ja, genau. Also es ist so diese Art von Rollen, gerade im Telemarketing zu der Zeit. Und Marketing insgesamt ist heute ja auch noch Marketing, HR, oft sehr klassische Frauenberufe eher, also wenn man in der IT-Branche spricht. Von daher hatte ich einen guten Start und ich kriege oft die Frage so Glass Ceiling und wie war das und deine Karriere und irgendwie habe ich es geschafft, dass ich nie irgendwie benachteiligt wurde. Also ich habe nie einen Job nicht bekommen, weil ich Frau bin oder da um mich herum gemerkt, dass ich da benachteiligt werde. Und da habe ich Glück gehabt, aber viele andere haben das natürlich anders gehabt. Mhm.
Hast du das bei dir vielleicht sogar andersrum wahrgenommen? Hast du den einen oder anderen Job möglicherweise gekriegt, weil du eine Frau bist?
Ja, hier kommt eine lustige Geschichte. Und zwar der Job, den ich jetzt habe. Also, zu der Zeit war ich bei Microsoft betroffen. So von, also unser Team wurde umorganisiert, ist 8 Jahre her. Mhm. Und deswegen war ich betroffen und auf einer Liste mit so betroffene Leute von Reduction in Force. Passiert immer wieder bei großen Firmen. Mhm. Und ich hatte dann die Gespräche für mit Recruiting, das eine oder andere Rolle. Und hier kommt es, also das Interessante war, dann hatten Recruiting mein CV für diese Rolle, die ich jetzt habe, weitergeschickt und so, here's a female candidate for you. Hm. Und ich so, female candidate, dankeschön. Haben die Gespräche gehabt, so, die Hälfte kann ich, die andere Hälfte kann ich lernen, passt schon, 2 Wochen, super Gespräche, Job angeboten bekommen. Und da habe ich meinen Chef damals tatsächlich dann gefragt, so, did you hire me because I'm a female candidate? Hm. Und dann hat er was Schönes gesagt, no, I hired you because you're Anna. Und das fand ich schön, weil es einfach, ja. Er wollte mich als Person, Personality, ja. Alles, was ich mitbringe und nicht unbedingt deswegen. War eine gute Antwort, muss ich sagen. Kann man sicher klauen als Hiring Manager, wenn man die Frage bekommt, mhm. weil es soll ja wegen der Person sein und nicht nur wegen Quota. Das ist ein Mythos, dass der dieses Quote, ja, die hat den Job ja nur bekommen, weil sie eine Frau ist. Keine Firma kann sich das leisten. Wir brauchen Kompetenz und es gibt tatsächlich genauso viele kompetente Frauen wie Männer da draußen. Mhm.
Heißt das, du bist gegen eine Frauenquote?
Nein, absolut dafür. Mhm.
Warum?
Weil wir haben nicht genug Vorbilder. Mhm. Das ist ja der Grund. Also zu meiner Zeit, ich dachte ja nie, dass ich irgendwann diesen Job machen würde und so weit kommen würde in der IT-Business. Und wir sehen das jetzt bei jungen Frauen. Es gab eine Weile, da gab es so in den 80er Jahren mehr Frauen, die in so MINT-Berufe, so Studium eingestiegen sind. Mhm. Und es geht aber wieder nach unten. Und deswegen, man braucht Vorbilder. Und außerdem ist es meistens schwerer, ein Pipeline aufzubauen, so für, dass ich Frauen und Männer habe. Und es ist oft ein bisschen Faulheit. Ja, hat sie ja keine Frau beworben. Wie oft ich das gehört habe. Ja, dann such weiter oder proaktiv. Du brauchst einen Talentpool. Mhm. Stell dir mal vor, wie Star Wars. Magst du Science Fiction?
Ja, natürlich.
Ja. Die Stormtroopers, alle so weiß, so diese weiße Plastikhelme, die sehen alle gleich aus. Ja. Stell dir mal vor, das ist dein Workforce. Und was wir jeden Tag tun, ist Probleme lösen. Egal, was ich eigentlich tue und was du tust und alle anderen, die zuhören, ist, wir suchen nach Lösungen. Wie soll die Kampagne weitergehen? Wie gewinne ich diesen Kunden? Was soll es kosten? Ich muss ein Angebot erstellen. Ich muss die Tür aufmachen in meinen Laden. Es ist immer so, man muss so Lösungen finden. Und wenn alle gleich sind in meinem Team, dann kriege ich nicht verschiedene Lösungen, sondern immer nur sehr begrenzt, alle kommen mit derselben Lösung. Ich brauche verschiedene Menschen, ich brauche gemischte Teams, aus alle Hinsichten und Akzente, weil dann kriege ich viele Lösungsvorschläge und das ist ein Wettbewerbsvorteil. Mhm.
Also du sagst, gemischte Teams sind kreativer.
Ja.
Was war das beste Team, also jetzt nicht den Namen, sondern so die Zusammensetzung des besten Teams, in dem du je gearbeitet hast?
Das war ein Team, was ich selber zusammenstellen durfte. Ich hatte volle Freiheit. Das war, wo ich das Advertising- und Online-Team als Account-Management übernommen habe. Und so hat das ein Team so als Manager of Managers eine Management-Ebene und dann die Mitarbeiter dann einstellen. Und innerhalb von weniger als 2 Jahren musste ich von so 3 Leute auf 23. Mhm. Das habe ich viele Leute gebraucht und dann habe ich gedacht, so, jetzt schön gemischt. Und ich hatte einen Tunesier und ich hatte eine Frau, die war tatsächlich in den U21 Nationalmannschaft für Frauenfußball. Mhm. Die haben gedacht, die muss ich anschauen, weil die müsste ja gute Teamplayer sein, war sie auch. Es ist ein ganz gemischtes Team, ne, wo ich Ethnizitäten und Religionen und Frauen und Männer und also wirklich sehr gemischt. Und ich glaube, das habe ich gut gemacht. Mhm. Ja, bin stolz drauf. Super Spaß gemacht, vor allem, weil ja, jeder war anders und hat so viel mitgebracht und wir haben sehr viel gelacht.
Mhm. Klar, in einer großen Firma hat man wahrscheinlich auch einen relativ guten, gemischten Pool an verschiedenen Menschen und verschiedenen Hintergründen.
Ja, genau.
Was würdest du als Tipp jemandem geben, der vielleicht in einer kleineren Firma ist und wo er sagt, naja, bei uns sind das 80% weiße Deutsche und ein paar Frauen und drei Leute mit Migrationshintergrund. Was mache ich denn da jetzt?
Vor allem proaktiv schon einen Talentpool und nach Leute suchen, vor ich wirklich dringend jemanden brauche. Mhm. Ich finde es ziemlich cool, also wenn man sagt, dass man irgendwie Trainees oder versuchen Juniors oder Werkstudenten oder also so als Supporting Personnel tatsächlich aufbaut, dass man halt einige Leute hat, die man dann, wenn irgendwas frei wird oder ich dann wachsen muss, tatsächlich einige an der Hand habe, die ich dann weiterbringen kann. Das ist eine gute Idee. Aber das ist vor allem so die Vorarbeit und nicht dann erst, wenn es wirklich dringend notwendig ist. Weil dann muss ich erst den Besten nehmen, der sich so ungefähr, ja, der nicht bei drei auf dem Baum ist, leider. Und das bedeutet Arbeit. Und oft schieben wir diese Sachen, die proaktive Sachen weg, weil wir einfach so busy sind. Mhm. Man muss sich die Zeit nehmen und man muss sich Überlegungen machen.
Das ist ein sehr guter Hinweis. Also wirklich strategisch über Personalmanagement nachzudenken und auch über Diversity. Und ich möchte aber ganz gerne noch mal ein bisschen auf die frühen Tage deiner Karriere eingehen, weil es vielleicht auch viele Hörerinnen gibt, die in so einer Situation jetzt stecken, wo sich eine Gelegenheit ergibt, dass man aus einem eher operativen Job, und du warst ja am Anfang, so wie ich es verstanden habe, auch am Telefon, also sehr operativ unterwegs, irgendwann mal in eine Leadership-Position reingeht. Was war das für eine Situation, wo du dir dann gesagt hast, ja, ich möchte hier ein Female Leader werden?
Das ist, da habe ich viele Gedanken reingesteckt, wie ich das formuliere, weil ich tatsächlich darüber coache, wie ich das mache, mhm, also für junge Talente, weil ich sehr früh erkannt habe, be the go-to-person. Ja? Es ist einfach so, auch in so ein kleines Unternehmen, zum Beispiel so um 2000, da war ich bei Interwoven, so Content Management Portal, so Year2K Startup, ein paar Jahre, bevor ich dann zu Microsoft kam. Mhm. Und vor allem da habe ich das erkannt, aber schon davor. Also die Person, die einfach alles weiß. Und das bedeutet, man muss sich mit alle austauschen. Also ob das da halt das Putzpersonal ist oder die am Empfang oder Leute überall in alle Abteilungen. Und jedes Mal, dass jemand sagt, wie macht man Punkt, Punkt, Punkt. Egal, was das ist. Ja, da musst du mit der sprechen. Nicht die Arbeit tun, aber wissen, wer es macht und an wen man sich wenden kann. Und dann wird man zu dieser Person, wenn, ja, frag die Anna. Und dann fragt auch keine mehr, welche Anna. Weil es ist die Anna, die immer alles weiß. Mhm. Und diese Art von Go-To-Person, das bedeutet natürlich, dass man, also Bekanntschaftsgrad, man weiß es sehr viel, viele Connections, gute Networks. Und das war der wichtige Punkt, weil langsam aber sicher kriegt man damit auch Verantwortung, weil man ist ja derjenige, der alles weiß. Und bevor ich dann auf die Suche gehe, hey Anna, kannst du das machen? Kannst du dich darum kümmern? Möchtest du das Projekt übernehmen? Und es ging ziemlich schleichend, aber es war eine sehr bewusste Entscheidung, wie ich da vorangegangen bin, heißt es auf Deutsch, um mein Brand zu bauen. Mhm. Ich wollte einfach die Anna und keine Frage, ja, welche Anna meinst du denn?
Also die Anna, die zu jedem Thema eine gute Antwort hat.
Genau.
Ah, okay, verstehe. Und das hast du irgendwann mal bewusst gesagt, als du wahrscheinlich noch eher im operativen Geschäft warst. Ich will jetzt diese Person sein, mach ganz viel Networking, lerne ganz viel über verschiedene Themen und vor allem, wer wo helfen kann. Und darüber bilde ich mein Brand.
Genau.
Ja, sehr spannend. Ganz genau. Und gab es da irgendwann mal einen Rückschlag, wo du gesagt hast, Mensch, ich mache das doch jetzt schon seit Jahren und wieso sieht man mich denn nicht? Oder ist das alles sehr, sehr glatt gelaufen?
Eigentlich schon sehr glatt gelaufen, aber genau diesen Punkt ist, da habe ich von einem Mentor tatsächlich eine Story gehört, und zwar viele Frauen sitzen im Kapuff und sagen, ich bin fleißig, ich arbeite hart, ich bin gut ausgebildet, ich bin sehr smart. Mhm. Warum sitze ich immer noch nach 10 Jahren her? Weil für eine Promotion, das ist ja nicht, dass du deinen Job machst, das ist nicht, was dazu führt, dass du promoted wirst, sondern die Sachen, die Stretch Assignment, alles, was on top kommt, wo du dann beweist, also wenn du Manager werden willst, dann musst du ja auch dann deine Manager-Skills zeigen. Wenn du nur richtig fleißig deinen Job machst, dann sagt jeder, oh, die muss bleiben, weil die macht so einen guten Job und die schafft so viel weg, die arbeitet für zwei. Und deswegen sich davon zu lösen, dass man nicht immer nur fleißig und den eigenen Job sehr, sehr gut macht, sondern was sind diese On-Top-Sachen?
Mhm. Und gab es irgendwelche Vorbilder, die du hattest damals?
Nein.
Auch keine männlichen?
Nee, das ist interessanterweise, nee, nicht wirklich. Aber ich hatte auch nie einen Mentor. Das war kein Thema zu der. Wir sprechen jetzt 90s.
Ja,
so alt bin ich.
Ja,
klar. Ja, 90er Jahre. Und da hat man hat nicht von Mentorship gesprochen und Mentoren und solche Sachen. Man hat einfach gearbeitet. Und deswegen die Welt heute ist viel schöner. Es gibt viel mehr Möglichkeiten, Hilfe zu holen. Und ich bin froh, dass es so geworden ist, wie es heute ist. Hoffentlich habe ich das ein bisschen mitgeschaffen, weil ich habe das auch erkannt. So, von wem kann ich lernen? Wer zeigt mir da was? Weil das war nicht wirklich Thema.
Mhm. Auf was bist du besonders stolz in deiner Karriere?
Auf mein Sense, wenn es um Fehlerkultur geht.
Mhm.
Sie finden eine gute Fehlerkultur. Also ich habe immer meine Teams so geleitet, so, es gibt nur eine Regelung und das ist, wenn du einen Fehler machst oder irgendwas schief läuft, komm zu mir. Und dann lösen wir das. Weil es gibt ja nichts schlimmer als Leader, als irgendwo in einem Leadership-Meeting sitzen und dann kommt plötzlich irgendwas, was einer deiner Mitarbeiter gemacht, poppt ab da und du bist nicht informiert und hast auch vor allem nicht gesagt, ja, ich weiß schon davon, wir haben uns das angeschaut und hier sind die drei Sachen, die wir gemacht haben, um das zu lösen, damit man da einfach da auch eine Antwort hat und zeigt, dass man halt schon dran ist. Es ist, das war für mich die einzige Regelung im Team. Du kriegst kein Ärger, sondern wir lösen es zusammen. Also ein bisschen wie gute Eltern sollten das genauso machen, finde ich. Das ist, man sollte ja nicht denken, dass das eigene Kind Angst hat zu kommen, wenn da irgendwas richtig schief läuft. Mhm. Dafür ist man ja da und genauso in den Teams.
Kannst du uns vielleicht eine konkrete Situation schildern, wo das besonders gut funktioniert hat?
Es sind sehr viele kleine, so wenn irgendwie ein falsches Angebot an den Kunden oder irgendwie ein Meeting ist nicht gut gelaufen oder man hätte was tun sollen und hat es komplett vergessen. Also alle diese kleinen Sachen. Es ist ja wichtig, dass man auch auf die sehr viele kleine Sachen halt schon anpackt, weil die richtig großen, das sind die, wo ich selber auch Verantwortung übernommen habe. Ich kann ja ein Beispiel geben, da habe ich eigentlich keinen Fehler gemacht, aber das ist ja, da ist es nicht gut gelaufen. Und zwar, ich hatte eine Chefin, hat ein Projekt an Land gezogen damals, das war meine ersten Jahre bei Microsoft. Wir sollten mit unserer Organisation, ich war damals so Mid-Market, Telesales Lead für Europe, Middle East und Africa. Mhm. Und wir sollten in alle diese Länder so eine Aktion machen, wo wir alle Kunden anrufen und qualifizieren. Und jeder, der in Telesales, in Sales, Team Marketing schon tätig war, weiß, dass so, ja, die Trefferquote ist schwer. Man ruft an und keiner geht dran und nach fünf, man muss entscheiden, wann lege ich auf und versuche nicht mehr, weil ich kriege denjenigen einfach nicht.
Mhm.
Und das ist eine sehr niedrige Zahl, kommt darauf an, was ist, aber damals war so alles über 5% war schon richtig gut.
Okay.
So, der Stakeholder, der $500,000 dafür ausgegeben hat, wurde nicht gesagt, wie funktioniert das und was ist eine richtig gute Hitrate. Und ich habe dann so einen Abschluss-Call mit dem, so wie das gelaufen und ob wir da halt dann noch ein bisschen nachbessern. Und ich war ganz stolz, 25% Hitrate.
Okay, super.
Und er total enttäuscht. Ich habe 500,000 im Sand gesetzt, weil wir kein gutes Expectation Management gesetzt haben. Und die Chefin, die das, die hat dann mittendrin Job gewechselt und deswegen war ich sozusagen, ich habe sie übernommen und alleine da. Ich wusste nicht, was die abgesprochen haben. Und da habe ich gelernt, dass wenn man sowas macht, hier sehr wichtig sagen, alles klar, was wurde besprochen, was erwartest du? Mhm. Erwartungen abklopfen, mhm. Gemeinsames Verständnis und hier ist sehr wichtig, schriftlich festhalten. Schön, dass wir gesprochen haben. Wie vereinbart versuchen wir dies oder jenes zu erreichen und ich freue mich, wenn wir im Juni dann drüber sprechen und ich die Ergebnisse erteilen kann. So, wir werden uns stets bemühen.
Wie hat denn dann der Stakeholder im Sinne der Fehlerkultur darauf reagiert?
Ja, nee, das war leider so, dass das danach war es nicht wirklich so, dass er mit uns arbeiten wollte.
Ihr seid keine großen Freunde geworden.
Wir haben das Geld im Sand gesetzt und wir haben ja keinen guten Job und mit uns kann man nicht und wir sind ja inkompetent und so. Also bitte böse. Aber mei, aufstehen, weiter.
Ja, das ist ja genau der Punkt. Fehlerkultur ist das eine, es hat aber auch sehr, sehr viel mit Lernen zu tun und wie man lernt und an welchen Stellen man lernt.
Ja.
Kannst du uns nochmal vielleicht ein Fuck-up von dir schildern, wo du selber sagst, boah, da habe ich aber echt einen Bock geschossen und aber auch draus gelernt.
Also das war, glaube ich, mein größter Bock, wo ich da auch quantifiziert das Geld, also die Summe dahinter sozusagen, aber es war ja kein eigentlicher Bock.
Ja.
Ich war bei FC Bayern. Die machen ja auch so FC Bayern Impuls, das Basketball-Organisation, die machen ja auch so Sport- und Business-Vorträge. Mhm. So, abends, dann kommst du dahin, hast du vielleicht Oli Kahn und dann jemand aus dem Business und so und hatten den Abend über Fehlerkultur und ich sollte da den dritten Keynote sozusagen Impuls geben, haben da irgendwas vorbereitet. Mhm. Zuerst kam da irgendjemand von so einem Consulting-Büro und hat dann so Visio-Charts über so Fehler, wenn ja, hier, wenn ja, nein, so und das war total boring und die Leute haben echt da 200 Euro für die Tickets bezahlt. Dann kommt Nummer zwei, da war jemand bei, ich glaube, Otto-Konzern Tochter und irgendwie auch sowas mit PowerPoints. Ich so, oh Gott, das ist ja total so hier. Und die Leute haben dafür bezahlt. Und es ist hier einfach nur, wie kann ich strukturell hier nach einem Visio-Chart dann halt aus irgendeinem Fehler kommen? Das ist doch keine Fehlerkultur. Da habe ich meine Slides komplett geknickt, bin auf die Bühne gegangen, so habe ich mich so hingestellt, so, weil posing-mäßig, alle ganz leise. Okay, alle, die schon mal so richtig was verkackt haben, jetzt Hände hoch. Und da habe ich beide Hände. Das ganze Publikum, natürlich Hände hoch, weil jeder hat ja was gemacht. Schön, und jetzt erzähle. Und dann habe ich einfach so alles, was jeder irgendwie falsch gemacht habe und irgendwie verkackt und wo ich Ärger gekriegt habe und so weiter. Und das Schöne war, dadurch, dass ich so transparent war da und das einfach erzählt, das war eine riesen Fuck-Up-Session, 45 Minuten. Da haben die Leute so, wo die Fragen kamen, so, ja, ich habe auch einmal. Und dann haben die alle ihre Fuck-Ups erzählt. Und das war so, die beiden anderen Speaker standen natürlich schon wieder so sehr langweilig dann da, weil die einfach so das Publikum nicht mit deren Kernessenz. Wir machen alle Fehler und niemand ist perfekt.
Ja, aber das ist genau der Punkt. Gerade wenn man über Fehler spricht, muss man doch auch über Fehler sprechen und nicht, was man alles tun kann, um Fehlerkultur einzuführen.
Oh, die waren so langweilig.
Herrlich. So also das ist ja fast schon wieder ein eigenen Podcast wert, dass wir mal über Fuck-up und Fehlerkultur sprechen.
Oft ist es auch Sachen, das ist eine echt interessante Frage, also so, wo ich mit mir selber nicht zufrieden war, so von der ethischen, moralischen Seite. Mhm. Zum Beispiel, so ich war und versuche es immer noch, also wirklich mich selber zu bessern. Manchmal bin ich einfach so ein bisschen locker. Ich kann mich an Situationen erinnern, auch vor vielen Jahren, wo ich vielleicht was gesagt habe, hätte ich nicht sagen sollen, es ist anders aufgefasst worden, ist dann aufgebauscht worden. Und was man da machen muss, ist, wenn man irgendwas sagt, was man nicht ganz gemeint hat, ist ja vor allem so, sich entschuldigen. Mhm. Ich hatte tatsächlich eine Situation, die war sehr schwer für mich. Ich habe im Raum über irgendjemanden gesprochen und nicht so ganz, also die Person war nicht da und diese Person hat nicht gut gearbeitet, war ständig krank und dann stellt sich raus, irgendwie hat Knieprobleme oder sowas dann halt. Und dann stellt sich raus, es gab kein Knieproblem, aber dann beim Skifahren wirklich Knie verletzt und da ups, plötzlich dann doch zugeben müssen, dass diese Person blau gemacht hat die ganze Zeit. Oh. Und ich habe das im Raum gesagt, so leicht, so, ja, das geht ja so echt nicht weiter und ich glaube, der Vertrag, das war ein temporärer Mitarbeiter. Ich glaube, das ist besser, wenn wir den Vertrag nicht verlängern. Ich habe nicht so richtig gedacht, dass da möglicherweise um die Ecke jemand zuhören könnte, der diese Person das gesteckt hat. Mhm. Nichts mehr erfahren, bis ich tatsächlich zum Betriebsrat reingerufen wurde, dass ich habe so geheult, kannst du nicht vorstellen. Mhm. Da haben die zwei sich zusammengetan und einfach so ein Betriebsrat, aber so mehrere Wochen versetzt, richtig geplant, mit Beweise, dass ich das Team mobbe, dass alle Angst vor mir haben und so weiter. Und das war schon nicht ganz schön.
Wie hast du darauf reagiert?
Außer geheult, ja gut, man muss dann halt dann wirklich da ehrliche Gespräche führen und sagen, okay, es war nicht gut von mir, das so zu sagen, definitiv. Irgendwann muss man das ja auch zugeben. Und da habe ich auch gelernt, man muss echt vorsichtig sein, was man über wen sagt, immer. Ich vertraue jeden und denke, ach, wir können ja über alles reden, aber es ist manchmal nicht so, tatsächlich. Aber vor allem ist ja auch, wenn man so ausgesetzt ist und dann auch noch eine rechtliche Bedrohung wie ein Betriebsrat und eine Warnung und so weiter, da muss man auch sehr ehrlich damit umgehen und so. Als ich hätte es nicht tun sollen, aber gleichzeitig war das so als Rachezug, ist ja auch nicht ganz okay.
Hast du mehr das Gefühl, dass Mobbing zugenommen hat in den letzten Jahren?
Ich glaube, Cybermobbing eher als Mobbing im Arbeitsplatz. Mhm. Es ist so einfach, sich jetzt zu verstecken.
Anonym zu bleiben.
Und, ja, da sind so Trolls und so weiter. Und vor allem ist es ein bisschen traurig, was hat man denn davon, dass man da also schlecht über Leute redet und versucht zu trollen und jemand online mobbt, fühlt man, weißt du, es gibt Leute, die sich da besser fühlen. Das ist schade. Das ist auch, wo ich für mich entschieden habe, Positivität ist das Allerwichtigste. Was habe ich denn davon, wenn ich dann zu jemandem gemein bin? Also immer nett sein und freundlich und Teamwork. Wir sind ja alle hier nur, um unseren Job zu machen. Versuchen gut zu machen, mit anderen klarzukommen. Und das sollte man facilitaten eher, als dann irgendwie so in der anderen Richtung zu unterstützen.
Du bist ja auch sehr visibel in den sozialen Medien. Hast du einen Tipp für andere Leute, die da auch visibel sind und die das Gefühl haben, das Cybermobbing schadet ihnen?
Man muss ein bisschen drüber stehen, tatsächlich. Also das Wichtige ist, don't feed the trolls. Mhm. Also sich nicht darauf einlassen, auf Diskussionen oder so. Also wie oft ich jetzt schon dann auf Facebook oder so denke, oh, ich muss unbedingt kommentieren. Lass es. They go low, you go high. Hat keinen Wert. Mhm. Und es ist, sobald man dann merkt, dass man in einer Diskussion, kriegt man wieder Gegenwind, ja, aber. Und ich merke ja richtig, wie das stresst. Das ist übrigens eines meiner Nebenthemen, ist so Biohacking und so weiter. Und wenn du dann merkst, dass deine Cortisol-Levels so richtig dann steigen und dass du langfristigen Stress und auch körperliche Auswirkungen hast, ist es nicht wert. Mhm. Hey, also eine Sache tatsächlich ist ja auch, derjenige will ja eine Response. Was ist das Fieseste, wenn, ist, dass du ignoriert wirst?
Ja.
Du willst ja eine Response, also, und du willst denjenigen eigentlich Paroli bieten oder irgendwie wehtun oder irgendwie gemein sein zurück. Also, und das Beste, was man tun kann, was der andere dann nicht erwartet, ist ja darauf nicht einzugehen. Dann kriegt er nicht, was er bekommt.
Das ist das ultimative Drüberstehen über der Situation, ne?
Ja. Yep.
Als Schwedin, wie stehst du zum Gendern?
Es fällt mir so schwer. Nicht, weil ich das nicht will und nicht daran glaube, also dass man Sprache, also Words matter und Sprache und Repräsentanz ist wichtig. Aber ich bin ja schwedisch verdrahtet im Gehirn, also wirklich nur rein grammatikalisch. Mhm. Und es fällt mir einfach schwer, weil wir überhaupt kein Gendern hat. Und es ist auch, also kann man sich vorstellen wie in Englisch. Daher ist ein a doctor, a teacher, man sagt ja policeman, policewoman. Das wird tatsächlich, weil es man in dem Wort ist, gegendert. Aber zum Beispiel Arzt, Ärztin. In anderen Sprachen ist es Doctor, so wie Englisch, Doctor. Mhm. Man sagt ja nicht Doctress oder Doctorella oder so. Und genauso ist es in Schwedisch auch. Und wir sind da recht lustig, dass zum Beispiel Krankenschwester können auch Männer sein.
Aha, okay. Heißt es denn auch Schwester auf Schwedisch oder ist es ein anderes?
Okay. Krüksister. Krüksister, also Sister, Schwester und das sind auch, das ist einfach so der Beruf und das können auch Männer sein, was ja auch schon wieder cool umgedreht ist. Aber wir gendern nicht und es ist einfach so rein auf die grammatikalische Ebene.
Ist das aber, so eine sprachliche Souveränität der Schweden, die sagen, wir kümmern uns jetzt nicht so drum, wir sind sowieso schon ohne Vorurteile sozusagen unterwegs und brauchen das Gendern nicht, um zu zeigen, dass es so ist?
Das und es ist ein anderer, ein sehr interessanter Aspekt. Ich bin ja absoluter Vorfechter du, hier also duzen, wir haben ja kaum Siezen bei uns in Schweden. Mhm. Das wurde ja abgeschafft so in den 60er Jahren. Siezen für uns in Schweden war umgekehrt. Es war nicht, um Respekt zu zeigen, sondern das war, um auf Leute herunterzuschauen. Das war immer der Adel, hat dann so die Bauern gesiezt.
Okay.
Deswegen so gesiezt zu werden, ist bei uns, fühlt man sich unwohl und das ist einfach komplett weg. So gut wie komplett weg. Und dadurch, dass wir auch duzen und Vorname und so weiter, in Schweden ist auch so, man versteckt sich nicht hinter Titel. Mhm. Also der John ist einfach John. Und egal, ob der Herr Professor, Doktor, Geschäftsführer oder sonst was. Man merkt es auch, wenn man da zum Beispiel, ich habe damals Telesales gemacht in Schweden, oder so einen skandinavischen Markt, ja. Rufst du beim schwedischen, so Svenska Banken oder sowas und fragst nach einem Geschäftsführer, oder Geschäftsführerin, müsste man auf Deutsch sagen, da würde man nur sagen, da der Chef, dann kriegt man den auch. Oder die.
Ja.
Na, nicht 18 Vorzimmerdamen. Und es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn man da gleich dann durchkommt und sagt, ja, servus, hier ist die Sylvia. Oh, hi, Anna von, hast eine Minute Zeit für mich. Und die Hierarchien sind viel flacher und man, so Titel und so weiter ist nicht so wichtig, sondern wirklich, was du bist und was du mitbringst und was du tust.
Ja, spannend, ne? Wie so eine kulturelle Unterschiede sich in der Sprache eigentlich manifestieren. Vielleicht kann die Sprache auch was dazu beitragen, aber ich habe eher den Eindruck, dass Sprache ein Monitor ist der Kultur, nicht so sehr der Treiber der Kultur. Von daher, das Gendern, das sagt schon auch was über uns Deutsche aus, dass wir es gut meinen und wollen, aber manchmal macht es das Leben auch ein bisschen schwierig.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein Versuch aus dem Monitoren zum Treiben, weil wir wollen ja eine Kultur etablieren. Und ich glaube, das ist genauso diesen Switch da, was dann halt so schwer fällt, tatsächlich. Aber gut gesagt, das muss ich mir merken.
Sehr schön. Was willst du denn sagen, wie haben sich, apropos Kultur und Unternehmenskultur, wie hat sich eigentlich die Unternehmenskultur in Softwarefirmen in den letzten 10, 20 Jahren verändert in Bezug auf Frauen und Female Leadership?
Das ist definitiv mit dem bewussten Ansatz, dass versucht wird und wurde, dass man mehr Frauen reinbekommt. Das läuft ja schon ziemlich lange Zeit jetzt mittlerweile, aber thematisiert so, dass man Women's Networks hat innerhalb Firmen, vielleicht so mal so 10 Jahre. Davor gab es sowas überhaupt nicht. Und ich finde es gut. Also man muss sich irgendwann mal dann doch zusammentun, um zu sehen, so was können wir tun, um weiterzukommen. Und diese Erkenntnisse, dass Diversity and Inclusion wirklich ein Thema ist. In Deutschland ist es ein bisschen anders, auch wegen einfach auch die Politik, zum Beispiel Vereinbarkeit so Familie. In anderen Ländern ist es eher recht normal, dass Frauen viel früher wieder zurück in der Arbeit gehen. Nicht so wie in den USA nach 2 Wochen, aber schon so ein Jahr. Und dass Teilzeit möglich ist, aber woran das vor allem zum Beispiel in mein Land liegt, ist ja auch, dass da die Aufteilung von Haushalt, Kinder abholen und so viel gerechter verteilt ist. Also wenn die Frauen nicht entlastet werden von den Männern zu Hause, dass der Papa auch mal die Kids abholt und dass das eine ganz normale Sache ist. Ich muss jetzt los von einem Meeting, weil ich muss meine Kinder abholen. Ich war tatsächlich in einem Meeting mit meiner deutschen Kollegin in Stockholm, mit dem Geschäftsführer von Ericsson, also bekannte Firma. Ja, und um 4:30 hat er gesagt, so, ja, jetzt müssen wir Schluss machen, ich muss meine Kinder holen. Und da so irgendein Kollege so von den Deutschen hat gemeint, das war so ein bisschen komisch, oder? Hat er keine Frau? Und für mich als Schwede so, da hat er sicher, aber
genau,
wahrscheinlich auch in Arbeit und kann heute nicht oder so. Das ist so normal für uns.
Ja.
Und da haben wir noch viel zu tun in Deutschland. Und vor allem ist es wichtig dann, was ich am Anfang gesagt habe, wenn junge Leute sich jetzt nicht dafür interessieren und denken, boah, CIO, das ist doch ein super cooler Job, ich will in 30 Jahren wie Anna sein, dann haben wir in so viele Jahre immer noch kein Nachwuchstalent, weil worunter wir heute leiden, ist, dass vor 30 Jahren nicht genug junge Frauen eingestiegen sind und das so weit gebracht haben. Leadership braucht ja auch Erfahrung tatsächlich. Ja. Erfahrung und alles, was man gelernt hat und angesammelt hat und das bedeutet, dass wir wirklich da ansetzen müssen, weil sonst bleibt es ein bisschen, wie es ist. Aber es gibt sehr viele Talente da draußen jetzt mittlerweile und ich sehe eigentlich schon eine recht helle Zukunft. Bei uns bei Microsoft, wir haben super tolle Frauen und ich sponsere auch eine zum Beispiel Munich Business School. Das ist eine Privatuniversität, da sitze ich auf dem Advisory Board. Da habe ich so ein Female Leadership Launch gemacht, wo wir jedes Jahr 12 Talente einfach coachen und mentoren für ihre Zukunft über Female Leadership. Man kann viel machen. Man muss sich nur die Zeit nehmen und sich überlegen, wie mache ich das?
Inwieweit ist aus deiner Sicht eigentlich Female Leadership anders als Male Leadership?
Es gibt tatsächlich Studien, die zeigen, dass es ist am Ende des Tages nicht viel anders.
Okay.
Und es ist weniger das, was man tut, sondern was glaubt zu tun müssen. Zum Beispiel so, also einige Frauen, je nachdem, wie die Umgebung ist, denken, ja, ich muss der männlichere Mann sein, aber als Frau. Und das Wichtigste ist, du selber zu sein. Also dass man das mitbringt. Und dann, ich bringe halt dann Anna mit. Und das ist egal, so, das Geschlecht. Das ist einfach ich und was ich tue. Und ich hoffe, dass jeder so eines Tages wirklich auch so sein kann, wie die sind, weil dann haben wir noch mehr Diversität. Es gibt genauso Männer, die den Female Traits dann zeigen und umgekehrt. Von daher ist eine bunte Mischung. Sich das bewusst zu machen, finde ich wichtig. Aber auch Authentizität, dass ich sein kann. Weil AI, ChatGPT, jeder will darüber reden, wie sieht die Zukunft aus, werden Roboter unsere Jobs jetzt halt klauen. In Zukunft wird ja du wirst wichtig sein. Als Mensch, egal wer du bist.
Jeder ist ein Original.
Einige ja. origineller als andere.
Ja, aber das ist, genau. glaube, das ist ein sehr schöner flammender Appell. Versuch nicht irgendwen zu kopieren, sondern sei du selbst. Und du hast ja vorhin auch dieses schöne Beispiel gebracht. Überlege dir, was deine Brand ist und verfolge das einfach. Und dann wird auch deine Umgebung merken, was du für ein toller Wertbeitrag zur Unternehmung sein kannst. Und dann kommt auch Karriere und so weiter. Ich würde ganz gerne nochmal zum Thema Nachwuchs einsteigen. Wenn ich jetzt, und du sagst ja, also bei Microsoft gibt es auch tolle weibliche Talente. Ich muss jetzt sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung sind doch die Quoten, also nicht nur in der Leadership, auch in den operativen Bereichen, im Technology-Bereich, im IT-Bereich, eher niedrig und deutlich ausbaubar. Also wir sind so zwischen 18, 20, 22, manchmal 25%. Und auch die Studien, also die Studiengänge sind nicht besonders viel höher. Was mich da umtreibt ist, und ich stelle die Frage, glaube ich, jedem, was gibt es für Ideen, die du hast, damit wir das schon vielleicht in der Schule, in der Früherziehung, wo auch immer, verändern können, damit wir einfach mehr Mädchen für Technologie und IT begeistern können?
Im Moment muss man das mit sehr viel Bewusstsein machen. Das ist, wird nicht von alleine laufen und man sagt, hey, wir müssen ein bisschen mehr auf die Mädchen achten und das war's dann, sondern programmatisch einsetzen. Mhm. Da gibt's ja viele Initiativen, die schon alles, was so Schule, Mädchen ansprechen. Zum Beispiel im April ist der International Girls Day, wo viele Firmen Aktivitäten machen. Und es gibt auch Organisationen, die darauf fokussieren, dass die da halt so Girls Can Code und wie die alle heißen. Und eine Sache, was Firmen machen können, ist zum Beispiel eine dieser Organisationen einfach zu sponsern. Ich glaube, man muss begeistern mit neuer Technologie und so, weil die jüngere Generationen jetzt, die sind ja wirklich gewohnt, mit ihren Mobiltelefone und auch PC zu agieren. Absolut. Sprich, man muss sie digital erreichen. Aber dann hat man auch eine Reichweite, die viel größer ist, als vielleicht mal in Schulen nur zu gehen und zu sprechen. Sie müssen machen, hands-on. Das finde ich wichtig. Mhm. Also thematisieren. Mhm. Mehr kann man da halt im Moment nicht machen. Aber die Muster, die man schon von zu Hause mitbringt, wir können bei Leuten nicht zu Hause reingehen. Aber da, wo wir sind, können wir Vorbilder sein, unconscious bias aufdecken. Und wirklich da halt so mit Gegenargumente und andere Informationen reingehen.
Ich frage mich gerade, du warst jetzt oder bist jetzt 19 Jahre bei Microsoft. Wie hat sich aus deiner Sicht die Firmenkultur in dieser Zeit verändert?
Wir haben ein großes Glück gehabt, dass wir schon von Anfang an gute Kultur hatten. Mhm. Tatsächlich. Also ich war immer happy da. Ich bin der Meinung, dass Satya Nadella, der ist ja jetzt mittlerweile 9 Jahre, ist er unser Chef. Mhm. Und ich erzähle die Geschichte da, weil es ist ziemlich, ziemlich schön. Das ist bei uns und bei vielen, die damals da waren, das ist das Klickmoment. Und zwar, wir haben ja früher eine sehr sales-orientierte Kultur gehabt. Mhm. Ja, mit unseren ehemaligen Chefs, die waren auch gut, die haben dann die Firma groß gemacht. Und als dann Steve Ballmer zurückgetreten ist, Kevin Turner, so, die haben einen neuen CEO gesucht. Und jetzt so hier FYI, Bill Gates ist schon lange nicht mehr der Chef von Microsoft. Sie leben noch, glauben. Und nein, er injiziert auch keine Chips. Joke beiseite. Als dann Satya Nadella angekündigt wurde, wir haben gedacht, jetzt kommt so ein super CEO-Seller-Typ von irgendeiner anderen Firma und bringt noch mehr Kraft und Wind und Power und so weiter rein. Und dann wurde Satya ausgewählt. Das ist ganz ziemlich so ein bescheidener Inder aus Hyderabad. Und das war eine kleine Überraschung zuerst. Und die ersten einige Monate hat man von ihm nicht viel gesehen. Er hat sich eingeschlossen mit sein ganzes Erste, was er getan hat. Am ersten Tag war sein ganzes Leadership-Team tagelang irgendwo an einem Offsite und zugehört. Mhm. Hat er darüber erzählt in seinem Buch und so weiter. Also wir haben nicht so viel mitbekommen und so vor allem so entschieden, was tun wir nicht, wofür stehen wir, wo stehen wir jetzt überhaupt und was muss gemacht werden. Und hier kommt die Story. Und zwar das erste Mal, dass man es ja so richtig gesehen hat als Mitarbeiter, war dann beim großen Sales-Event. Da sind wir immer 15.000 Leute, gehen nach USA und sitzen in einer so einer großen Kongresshalle. Und morgens sind wir dann so coole Bands und Show so zum Aufwärmen. Und um Punkt 8 Uhr wird alles dunkel. Und früher war das so, dann kam halt das Spotlight an und da kam der Chef rein. Mhm. Meistens so sehr peppig reinlaufend und yeah und so jubeln und Publikum. Und ja, wir, sehr dynamisch, aber diese eine Person. Und als das dann halt das erste Mal war für Satya, ja, Show, Musik, Liveband, Rock'n'Roll und dann wird's dunkel, Punkt 8 Uhr. Und als dann das Licht anging, stand Satya ganz vorne mit gebeugtem Kopf, mit sein ganzes Leadership-Team Hand in Hand. Leute haben geweint im Saal, 20, also ich weiß nicht wie lange, aber es ist das Jubeln hat einfach nicht aufgehört und sind den Armen gefallen. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber spreche, weil und ich habe oft diese Story erzählt, weil ich war da in dem Raum und es war elektrisch. Da haben wir so richtig, wir sind jetzt anders.
Was hat das mit dir gemacht? Außer dass in dem Moment natürlich das so ein Wow-Moment war. Wie bist du dann die nächsten Tage anders in die Firma gegangen?
Diese euphorisch wahre Sache war eben dann halt, dass wir sind ein Team. Wir sind alle gleich. Mhm. Wir ziehen alle am selben Strang. Wir sind Hand in Hand. Also so symbolisch, wie das ist. Und dass das Leadership-Team nicht diejenigen sind, die nur noch pushen und du musst mehr verkaufen, sondern die sich sogar beugen und sagen, wir sind dankbar, dass ihr da seid und uns hilft, diese Firma groß zu machen.
Und die ganzen Grabenkämpfe, die es vorher wohl gab, die sind dann von einem Tag auf den nächsten verschwunden oder wie hat sich das ausgewirkt?
Nein, nicht unbedingt. Sowas passiert nicht so schnell, aber wenn man dieses Bild vorhat, jeder hat natürlich darüber gesprochen. Und dann sind wir zurück in unsere Länder gegangen und so hat sie diese Story, ja natürlich Video online, aber auch so für alle einfach hat sich dann verbreitet, dass jeder das Gefühl hatte, das war das Moment, wo wir anders agieren. Und wenn du dann in ein Meeting reingehst und das Gefühl ist, ich kann auch weich sein, ich kann offen sein, wir sind hier zum Teamwork, wir sind Growth Mindset, wir lernen, ich kann tatsächlich sagen, ich weiß nicht oder ich habe das noch nicht gelernt. Mhm. Also die Note, die da gesetzt wurde, so dass Leute sie langsam, aber sicher herangetastet haben, einfach anders zu sein und zu agieren, weil die Kultur anders ist. Und dieses Symbol, was damals gegeben wurde, das ist dann über die Jahre einfach spürbar geworden und hat sich mehr und mehr etabliert. Also das war sehr kraftvoll.
Was wurde getan, damit da wirklich auch ein Kulturwandel draus wird?
Ich gebe mal ein super Beispiel, so auch sehr hands-on. Und zwar, viele Leute haben aus den Medien mitbekommen, dass vor der Pandemie, also so vier Jahre her, gab es einen kleinen Skandal bei Microsoft. Da hat eine junge Engineerin hat irgendwann mal E-Mail an das Women's Network geschrieben, so, ich habe keinen Bock mehr. Also hier, ich lerne alle neue Mitarbeiter an. Die sind Majorität männlich und die werden dann wegbefördert und ich bin immer noch hier und mache den Job. Mhm. Und ich habe keinen Bock mehr, hier immer übersehen zu werden und dass ich nicht dieselbe Möglichkeit habe, obwohl ich gesagt habe, also mit meinem Chef gesprochen, das ist Zeit für meine Beförderung. Und dann hat es ein Cascade von E-Mails ausgelöst, Me Too, so ein bisschen, und hat ganz viele Zweige mit Tausenden von E-Mails mit Situationen, die tatsächlich bei uns passiert sind. Auch unschön, also alles unschöne Situationen. Man denkt bei uns doch nicht, unsere Firma ist so toll, wir haben eine tolle Kultur. Mhm. Und das ist geleakt in den Medien. Also das ist dann rausgekommen. Und ich habe selber viele von diesen E-Mails gelesen. Und wie da agiert wurde, war das tatsächlich, hat dann das Leadership-Team gesagt, so, okay, wir müssen uns in den Spiegel schauen. Also auch hier haben wir Ecken, wo es vielleicht dann doch nicht so flutscht, wie wir es denken und Sachen passieren, die nicht passieren sollten. Mhm. Und es wurde wirklich sehr hart drangegangen. Und zwar haben die ein sogenanntes so Value Conversations. Was sind unsere Werte? Wie agieren wir mit Respekt gegeneinander und so weiter? Und es wurde dann ausgerollt, dass jeder, und jetzt spreche ich wirklich von jeder, musste diese 3 Stunden Value Conversation mitmachen. Haben die viele Leute gebeten, Train the Trainer oder Moderatoren, Facilitators zu sein. Mhm. Und sehr oft ist ja auch so in einer Firma, dass man sagt, ja, weil die Manager, die haben zu viel zu tun, die sind zu wichtig, um 3 Stunden für sowas zu verbringen. Ja, die verstehen schon Ethik, das kann man da in 5 Minuten so haben, auf einem One-Pager, nix. Alle, alle mussten auf demselben Stand mit Satyas Worte was sind unsere Werte und wie leben wir die und wie gehen wir ab jetzt zukünftig in der Kultur? Mhm. Und da wir gedacht haben, okay, dann machen wir sowas, das ist eine große Aktion, das darf ja auch nicht vergessen werden. Das ist ja, was oft passiert, dass man dann halt, ja, jetzt haben wir das gemacht, alles gut, sondern es wird nachgeprüft. Und jedes Jahr wird sowas Ähnliches gehalten, wo man sagt, wir müssen immer wieder refreshen und diese Conversations haben, miteinander sprechen und schauen, dass wir das auch lebendig halten. Und falls was Neues kommt, was man da halt dann doch anders betrachten muss, ja, dann muss man das einführen. Mhm. Sprich, jedes Jahr sorgen wir dafür, dass diese Cultural Conversations in irgendeiner Art und Weise immer wieder passieren. Mhm. Und zwar alle, mandatory, jeder Mitarbeiter.
Was sind die Top 3 Values?
Die Customer Centricity, Treating People with Respect, Diversity and Inclusion. Mhm. Also simplifiziert zusammengefasst, die sind ein bisschen ausformulierter. Dann haben wir auch 3 Principles, die sind recht interessant, tatsächlich Leadership Principle. Wir haben gesagt, wir haben so viele Manager weltweit und die sollen viel Freiheit haben. Also nicht micromanage, was die alles tun müssen, weil wir vertrauen, dass unsere Manager gute Manager sind. Aber es gibt 3 Principles, die jeder Manager halten muss. Und dann kann er so machen, wie es passt. Weil ein Sales-Team führen ist nicht dasselbe wie eine Gruppe Engineers.
Klar.
Das sind andere Jobs, andere Personalities, Introverte, Extroverte und so weiter. Und die Principles sind, Nummer 1, create clarity, generate energy, deliver success. Das ist, was ein Manager bei Microsoft machen muss. Und ich finde es toll, dass man das in so kurz und knackig create clarity, zeigen, wo es hingeht, Klarheit, Rollenklarheit, was tun wir, was sind unsere Ziele, wo wollen wir hin als Team, wie identifizieren wir uns als Team und so weiter. Generate energy, versuchen da auch zu loben, Acknowledgements, wie kann man Spaß, Motivation bringen. Ich finde, dass zum Beispiel Trainings ist auch eine gute Sache, auch nicht nur um Klarheit zu bringen, sondern auch Motivation. Weil ich bin ja motivierter, wenn ich trainiert werde auf die wichtigen Sachen, dass ich das Gefühl habe, ich kann meinen Job gut machen. Und deliver success. Am Ende des Tages muss dann auch die Ergebnisse stehen.
Mhm, klar. Ich muss zugeben, dass ich am Anfang, als du darüber gesprochen hast, immer nur diese ganz kurzen Schlagworte, habe ich gedacht, das ist ja schon ein bisschen generisch. Aber jetzt, wo du es erläuterst, und ich glaube, das ist der Punkt, ne? Man muss es erläutern, einfach nur immer wieder drauf zu zeigen und zu sagen, hier ist aber Diversity, musst du besser machen. Ist es ja nicht. Es geht ja letztendlich um ganz konkrete Entscheidungen, ganz konkrete Handlungen. Und auf der Ebene muss man sich dann wiederfinden.
Ja, genau.
Apropos Handlung und Entscheidung, im Moment ist ja auch wieder eine etwas schwierigere Phase, sag mal, in der ganzen Softwareindustrie, auch im Silicon Valley, auch bei Microsoft. Und du hast da natürlich auch eine Rolle zu spielen. Wie gehst du mit dieser Herausforderung um?
Ich glaube, du meinst jetzt im Moment, dass viele Firmen überlegen, wie sie verschlanken können und fokussieren auf das, was die tun sollen. Also ja, auch bei uns ist das tatsächlich ein Thema. Und ich habe das Persönliche, was ich tue, weil es kann sein, dass dann direkte Kollegen, nicht unbedingt Mitarbeiter in meinem Team, aber so überhaupt Leute, die man kennt, einfach sagen, hey du, ich glaube, bei mir läuft was. Für mich ist wichtig, immer da zu sein. Also ich kann ja für jeden da sein und auch eine Kultur mitzugestalten, nicht nur bei mir, sondern alle, dass man immer denkt, ich kann einfach jemanden pingen und sagen, du, ich brauche jemanden zum Reden. Mhm. Eigentlich in jeder schwierigen Situation. Wenn die Entlassungen, Ziele steigen, die Vertriebszahlen stimmen nicht, der Druck erhöht sich und so weiter, Inflation, es ist ja vieles, was da halt das beeinflusst. Und hier, also interessant so, für mein Leadership-Style ist, dass ich, und das ist sehr ungewöhnlich, mein Kalender ist nicht brechend voll. Mhm. Und da staunen Leute, und ich habe sogar auf LinkedIn darüber tatsächlich geschrieben, das ist mein Style. Also ich mache weniger Meetings und lieber kurze Meetings. Aber wenn jemand mich pinkt und sagt, du hast eine Minute, Anna, dann habe ich das am selben Tag. Vielleicht nicht sofort, aber nächste Stunde oder ab 3 heute Nachmittag kannst du mich pingen, da bin ich für dich da. Und ich mache so manchmal so Speed-Dating-Hours, dass ich füge in meinen Kalender einfach Speed-Dating und da sitze ich nur am Computer und da kann eine nach dem anderen einfach so, hey, ping mich, wenn du ready bist und ruf mich an und dann, ja, 5 Minuten und dann bist du dran. Dieses so, wenn jemand sagt, hast eine Minute, dann brauchen die dich meistens sofort. Mhm. Und nicht zum nächsten One-on-One in 6 Wochen.
Ja, genau. Das ist ja immer so der typische Manager, die Manager-Reaktion. Ja, wir haben doch demnächst unseren One-on-One. Dann machen wir das, dann besprechen wir das. Das heißt, für nächste Woche, wie viel Zeit hast du dir für spontane Treffen und Meetings freigehalten?
Sag mal übernächste Woche. Weil nächste Woche ist Women International
Women's Day. Okay, fair enough. Also übernächste
Woche. Eine normale Woche, sagen wir. Ja,
genau.
Es ist mindestens ein Drittel.
Ja, okay. Das ist schon eine Menge. Ja, in der Tat.
Und es bedeutet nicht nur, weil Kalender leer, bedeutet ja nicht, dass jemand nicht arbeitet. Ja?
Klar.
Das ist so eine interessante Sache, dass man denkt, ich bin ja nur busy und wichtig, wenn mein Kalender brechend voll ist. Und eins der Probleme, was wir gesehen haben, so ist in der Pandemie, ist, dass wir arbeiten und kollaborieren mehr oder wir sprechen mehr miteinander und haben kaum noch Zeit abzuarbeiten. Deswegen ist Focus Time sowieso sehr wichtig, das zu blockieren. Auch als Leader, aber für jemanden in einer Leadership-Position ist es ja vor allem für das Team da sein. Und mit Team meine ich nicht nur die bei mir im IT, sondern alle, die ich kenne. Das kann ja auch jemand vom Sales, ich habe ein Problem mit dem Kunden, kannst du helfen? Oder hier Marketing, das Produkt und was müssen wir hier machen? Also ich spreche da halt sehr breit mit vielen in der ganzen Organisation immer wieder und viele Leute wissen, die können auf mich zugehen.
Gibt es noch eine Sache, die du unbedingt nochmal bei Microsoft ändern würdest?
Oh, ja, unsere PowerPoints.
Gibt es zu viel davon oder was meinst du damit?
Wir wollen immer so data-driven sein und ich glaube, immer wieder muss man darauf hinweisen, zu fokussieren und auf das Essentielle einzugehen. Sehr oft wollen wir, weil wir glauben, dass ein PowerPoint mit ganz vielen Zahlen, das ist cool. und dann wird die Diskussion da eher so, wo kommen die Daten her und wer hat die richtigen Zahlen und wer hat die richtigen Daten und welche gucken wir jetzt an? Und wir überschwenken auf die Tatsache, was tun wir denn in der Zukunft gucken? Also das ist so ein bisschen so ein Control-Mechanism, was so tief sitzt, dadurch, dass wir diese Tools ja auch anbieten. Ja. Ich glaube, das gilt ja nicht nur für unsere, sondern also wer Keynote irgendwie benutzt, natürlich auch, also für viele Firmen das selber. So, wie kann ich das extrahieren? Was ist essentiell? Was muss ich jetzt wissen?
Ja. Ich habe irgendwann mal angefangen, mir PowerPoints nicht mehr so anzugucken, sondern darum gebeten, einen One-Pager als Vertical, also als geschriebenen Text wirklich dann zu verfassen, um wirklich auch die Geschichte dahinter und die Zusammenhänge besser zu verstehen. Weil das kriegst du meistens in der Präsentation vielleicht noch mündlich rüber, aber aus der Präsentation selber ergibt sich das ja häufig nicht.
Nee, das stimmt schon. Und auch so Meetings. Also wir sind in so viele Meetings. Und da kann man auch dann Leadership kann man zum Beispiel zeigen, indem man gleich nicht Stunde, sondern halbe Stunde einsetzt. Weil dann zeige ich, okay, lass uns richtig da zur Sache kommen und das in halbe Stunde schaffen. Man kann auch da am Anfang immer so ein Intro machen und sagen, so, lass uns zuerst dann diskutieren, wie wollen wir in diesem Meeting miteinander umgehen. Lass uns Handheben benutzen, gegenseitig nicht unterbrechen. Wir benutzen den Chat für Fragen und so weiter. Also einfach so kleine Leitfaden, immer sehr schnell. Also macht man dreimal und dann ist es eine Natürlichkeit, weil jeder agiert dann so. Das sind so die kleinen, dieses Create Clarity Principle, die man ja jeden Tag machen kann, in einer Minute.
Ja, und das sind aber auch die Dinge, die dann auch verfangen, weil man das sieht, weil das andere Menschen sehen und die wissen, was dahinter steckt.
Ja, genau. Ganz genau.
Ja, schön. Vielen Dank für diese Insights. Auch vielen Dank für die Offenheit, wie du mit einigen Situationen umgehst oder umgegangen bist in der Vergangenheit. Und jetzt kommt tatsächlich auch schon wieder die Schlussmusik so langsam reingewandert. Und ich würde noch ganz kurz von dir wissen, was war für dich der schönste Moment in diesem Podcast?
Das ist ja schwer. Das war ja so schön, mit dir so lang zu sprechen und über meine Themen zu sprechen. Ich mache viele Podcasts und du hast keine Scheu, wirklich sehr direkte und zum Teil ein bisschen schwierigere Fragen zu stellen. Das ist ein Challenge für mich und deswegen möchte ich dich dafür danken, weil so war das Gespräch sehr offen.
Okay, vielen Dank. Ich danke dir natürlich und sehr gerne, klar. Und ich glaube, man muss jetzt nicht fragen, wo man dich jetzt demnächst sehen, hören wird. Da gibt es so viele Gelegenheiten. Gibt es noch irgendwas ganz Besonderes? Schreibst du gerade ein Buch oder drehst einen Film oder ähnliches?
Nee, nicht unbedingt. Aber so, ich freue mich, wenn jemand mich auf LinkedIn da auch anschreibt, wenn irgendwas hier nicht klar war. Ja, ich schreibe sehr viele Artikel und Gedanken auf LinkedIn gerade. Einfach connecten, einfach fragen.
Das ist super. Das ist ja auch genau der Aufruf, den ich jetzt auch machen wollte. Erstmal vielen, vielen Dank an dich, liebe Anna, für die Zeit auch nochmal und für die Offenheit und die tollen Tipps. Und natürlich ganz, ganz vielen Dank an alle ZuhörerInnen, vor allem natürlich auch an die weiblichen ZuhörerInnen. Es war jetzt irgendwie doppelt gegendert, na egal. Und falls irgendwas offen ist, bitte schreibt uns, schreibt Anna direkt an oder mich. Wir leiten das dann weiter und es wäre toll, wenn die eine oder der andere auch hier ein paar Impulse mitnehmen konnte. Vielen, vielen Dank, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Das war Kulturwandle dich.